und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Und was soll ich sagen, es ist endlich wieder Rennwoche. Ich freue mich mega. Vor uns steht der große Preis von Austin, aber nicht nur der, sondern auch noch zwei weitere Rennen. Wir haben nämlich einen Triple Header. Also wir sind jetzt in Austin, anschließend in Mexiko und dann noch in Brasilien. Und von diesen drei Rennwochenenden sind zwei auch noch Sprintwochenenden, und zwar in Austin und jetzt auch dann in Brasilien anschließend. Also super viel los in der Formel 1, mega viel Rennaction und ich freue mich echt nach der Pause, dass es wieder losgeht. Und ja, es gab auch jetzt in der vergangenen Woche dann doch noch die ein oder andere News. Und die dreht sich in dem Fall eben um das Haas-Team. Und zwar gibt es dort einen neuen Deal, und zwar der Toyota-Deal quasi. Ja, denn Haas hat eine neue Partnerschaft, ist eine neue Partnerschaft mit Toyota eingegangen. Es ist ein neuer Deal. Es geht dabei erstmal vor allem konkret natürlich auch um Werbung, weil, ganz wichtig, Ferrari bleibt weiterhin Motoren-Lieferant, das noch mindestens bis 2028 eigentlich, weil so lange der Vertrag läuft. Und das bedeutet, wie gesagt, dass die Motoren weiterhin von Ferrari kommen, aber mit Toyota kommt eben eine Marke hinzu, die super viel technisches Wissen in die Formel 1 mitbringt. Und deswegen glaube ich, dass das für Haas auch echt ein guter Deal ist, weil das fragt man sich ja natürlich, ist es jetzt ein guter Deal oder eher ein schlechter Deal? Ich glaube schon, dass es echt ein guter Deal ist, weil Toyota auch jetzt kurzfristig dann durchaus vielleicht noch bei der Entwicklung des Haas-Autos mithelfen kann, weil man halt eben, wie gesagt, technisches Wissen bzw. Teile mit einbringen kann und was auch eine ganz gute Sache, glaube ich, ist, man kann tatsächlich aus der Sicht des Haas-Teams eben den Windtunnel oder den Windkanal in Köln von Toyota mitnutzen. Man kann sich da quasi einmieten. Das hat auch unter anderem McLaren noch getan bis vor ein paar Jahren. Die haben ja jetzt ihren Windtunnel erst letztes Jahr oder so fertig gebaut. Und von daher ist das auf jeden Fall ein echt guter Deal von Haas und auch von Toyota. Ich muss auch sagen, dass ich erstmal überrascht war, weil, wie gesagt, es geht ja eigentlich, arbeitet Haas ja auch mit Ferrari zusammen. Deswegen musste man das erstmal so richtig verstehen, dass Ferrari weiterhin Motorenlieferant war. Weil was ich mich direkt gefragt habe, was ist denn, wenn Ferrari raus ist? Dann war es das ja irgendwie auch so ein bisschen mit den Ferrari Junioren, die dann erstmal bei Haas untergebracht werden. Also man hat ja schon das ehemalige Alfa Romeo Team aus Sicht von Ferrari dahin verloren, was einfach Nachwuchsfahrer angeht, die halt, bevor sie zu Ferrari kommen, erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Und jetzt ja auch Olli Berman beispielsweise, der ja in der kommenden Saison als Ferrari Junior bei Haas in den Start gehen wird. Also von daher ist es, glaube ich, für Ferrari trotzdem noch ganz gut, dass man bis mindestens 2028 halt noch ein zweites Team hat, auf das, wo man vielleicht, wie gesagt, einfach auch die Ferrari Junioren unterbringen kann. Genau, wie gesagt, aus Haas Sicht auch ein guter Deal, weil man einfach da, ja, was puncto Entwicklung angeht, vielleicht dann doch noch den ein oder anderen Fortschritt machen kann. Und auch aus Toyota-Sicht tatsächlich ein echt guter Deal. Toyota, Weltmarke. Und was vor allem ist, sie waren halt jetzt lange nicht in der Formel 1. Und wir wissen, dass der Einstieg in die Formel 1 momentan sehr schwierig ist. Siehe Andretti, ne? Und von daher muss man sagen, dass das für Toyota ein guter Schritt ist, wieder in Richtung Formel 1 zu kommen, sich so ein bisschen einzubringen und womöglich vielleicht sogar irgendwann das Haas-Team dann komplett zu kaufen und mit Motoren und allem drum und dran zu beliefern. Weil wir wissen, die Formel 1 ist sehr beliebt und man kann mit der Formel 1 mittlerweile auch Gewinn machen, was natürlich aus Sicht des Unternehmens auch immer eine wichtige Rolle spielt. Und deshalb glaube ich, dass das für ja eigentlich fast alle Parteien ein ganz guter Deal war. Klar gibt es da am Ende auch wieder Vor- und Nachteile, die man abwägen muss, ne? Aber trotzdem am Ende glaube ich für alle Parteien ein guter Deal. Und ich bin gespannt, wie sich das so ein bisschen auswirkt auf Haas und die Performance. Weil wenn man jetzt dann auch einfach, wie gesagt, mit dem Windkanal arbeiten kann, technisches Wissen vielleicht bekommt und sowas, ob sich das halt auch irgendwie auf das Team auswirkt, dass man noch weitere Fortschritte macht und wenn ja, wann? Also wird es dann vielleicht doch noch sogar Ende dieses Jahres passieren oder vielleicht so in der nächsten Saison, was ist mit 2026, neue Motorenregel? Also Ja, durchaus spannend und ja, auch spannend zu verfolgen, denke ich, für die nächsten Wochen. Genau. So, also das so ein bisschen erstmal zu Haas und ja, zu dem neuen Deal. Dann wollen wir natürlich nochmal, oder was heißt wollen wir natürlich? Also dann wollen wir auf jeden Fall nochmal kurz auf Red Bull bzw. den Racing Bulls zu sprechen kommen. Da war nämlich auch einiges los jetzt in letzter Zeit. Also klar, nach dem großen Preis von Singapur, ja, die Entlassung quasi von Daniel Ricciardo. Liam Lawson wird das Cockpit übernehmen. Und ja, ich würde mal, also Dr. Helmut Marko hat es eigentlich auch so gesagt, dass beide Fahrer, also sowohl Tsunoda als auch Lawson, jetzt erstmal 6 Rennen Zeit haben, sich quasi zu beweisen, weil das Problem, sage ich mal, für Red Bull ist eben auf der einen, also sie haben auf jeden Fall noch weitere Red Bull Junioren im Hintergrund. Ganz vorne ran Isaac Hatcher, der aktuell in der Formel 2 Weltmeisterschaft Zweiter wird, durchaus aber auch noch Chancen auf den Titel hat. Dann hat man noch weitere Formel 3 Junioren, die jetzt teilweise auch in die Formel 2 aufgestiegen sind für die nächste Saison. Beispielsweise Arvid Lindblad, aber auch Tim Tramnitz aus deutscher Sicht natürlich. Also durchaus dann noch einige. Ja, vielversprechende Talente quasi. Und dann hat man natürlich noch den Sitz von Perez. Und der ist weiterhin unsicher. Das wurde jetzt auch nochmal so gesagt. Mexiko soll wohl jetzt nicht direkt das letzte Rennen für Perez sein. Aber für die Saison 2025 steht es auch noch nicht hundertprozentig fest, ob Sergio Perez im Cockpit sitzt. Ich glaube, das wird auch erstmal so unsicher bleiben, könnte ich mir vorstellen, dass man bei Red Bull jetzt erstmal abwartet. Dass man sich vielleicht erstmal so darauf fokussiert, einfach das Auto besser zu machen. Vor allem halt für Max Verstappen in dem Sinne dann auch, dass der die WM gewinnen kann. Wenn man es irgendwie noch schaffen sollte, was ich nicht unbedingt glaube, die Teammeisterschaft zu gewinnen, dann wird man sich das vielleicht mit Perez dann auch nochmal überlegen. Aber trotzdem, wenn man das nicht hinkriegt, glaube ich, muss sich Red Bull definitiv was anderes überlegen. Und dann wird es halt interessant sein zu sehen, wie es ist. Also nimmt man sich jemanden Neuen, gar nicht aus der Red Bull Familie. Das wäre aber auch oh, nicht das beste Licht, weil man hat ja eigentlich ein Nachwuchsteam, was man, wo die Fahrer dann irgendwann auch mal langsam ins Hauptteam kommen sollen. Aber wir haben schon gehört, Russell, der durchaus ja, ein interessanter Kandidat ist und bestimmt auch noch der ein oder andere. Genau, und dann haben wir halt, wie gesagt, dieses Duell zwischen Tsunoda und Lawson. Also klar, es ist ein Duell, aber ich muss auch sagen, man muss das schon ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Weil am Ende hat Yuki Tsunoda über 3 Jahre Erfahrung in diesem Auto und, oder ja, oder in dem Formel-1-Auto. Und Liam Lawson hat vor einem Jahr mal ein paar Rennen gefahren und seitdem irgendwie auch nicht mehr so richtig. Also finde ich jetzt nicht, dass man direkt sagen kann, boah, man kann die jetzt super vergleichen. Also eine schwierige Situation auf jeden Fall. Wenn es da einen gibt, der nochmal jetzt glänzt in den 6 Rennen, kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht eine gute Chance hätte auf dem Red Bull-Sitz. Ob das so toll wäre, ist aber natürlich auch nochmal eine andere Sache, weil wir wissen, dass sich die Leute oder die Fahrer bezüglich des zweiten Red Bull-Sitzes echt schwer tun und manchmal wirklich gebrochen quasi da rausgehen und sich erstmal wieder komplett neu aufbauen müssen als ja, Formel-1-Fahrer. Das haben wir bei mehreren Fahrern jetzt schon gesehen. Also ist auch eine schwierige Nummer. Ja, ich bin gespannt, mal abwarten, aber das bedeutet natürlich auch gleichzeitig Liam Lawson, der wird diese Saison zu Ende fahren, aber hat auch ordentlich Druck, weil er muss Performance zeigen, das hat er in der Vergangenheit schon getan, aber er muss es so viel zeigen, was einfach möglich ist mit relativ wenig Erfahrung. Und ja, dann müssen wir mal abwarten. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf dieses Duell, wie sich das so ja, zeigen wird. Wir hatten es ja schon im letzten Jahr so ein paar Mal, aber das war auch schwierig zu vergleichen. Also da waren so ein, zwei Rennen dabei, wo ich sage, ja, die kann man gut vergleichen. Zum Beispiel, was war es, glaube ich, Monza ist er ja gefahren. Das war okay zu vergleichen, weil es eben eine Strecke ist, die beide auch gekannt haben. Singapur war ja sogar mit Punkten richtig stark unterwegs, der Liam Lawson. Katar war dann eher wieder so, naja. Aber da sind viele an ihre Grenzen gekommen, muss man auch sagen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob man das noch ein bisschen ausklammern sollte vielleicht. Und ja, Sandford war sein erstes Rennen, das muss man auch ausklammern. Von daher mal abwarten. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt hat und wie sich dieses Duell dann auch in der Zukunft bzw. in den nächsten Rennen entwickeln wird. glaube ich, wird auf jeden Fall echt spannend. So, dann müssen wir jetzt noch einmal, bevor wir konkret über Austin sprechen, noch einmal ganz kurz auf Mick Schumacher zu sprechen kommen. Denn der hat wieder durchaus Chancen auf das Audi-Cockpit. Das hat nämlich jetzt Mattia Binotto durchaus auch nochmal bestätigt. Er hat gesagt, dass er seine Stärken kenne, also die Stärken von Mick Schumacher, und dass alles um das Cockpit noch weiterhin offen ist. Und von daher hat Mick Schumacher auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, in ein Formel-1-Cockpit zu steigen für die kommende Saison. Es ist natürlich so momentan, aktuell geht so ein bisschen das Pendel weg von Valtteri Bottas, muss man sagen, und es geht mehr Richtung junger Fahrer. Da haben wir aber auch gleich mehrere natürlich. Wie gesagt, schon mal Mick Schumacher, Colapinto, Bortoleto war auch ein bisschen im Gespräch, also mehrere junge Fahrer. Das Problem ist auch, also wenn jetzt aktuell geht das Pendel vielleicht weg von Valtteri Bottas, wir wissen aber auch, dass sich das in den letzten paar Wochen bezüglich des Audi-Cockpits echt schnell geändert hat. Also da war schon öfter mal so, ja, die Entscheidung ist, dass Franco Colapinto übernimmt, aber jetzt auf einmal wieder Bottas, dann wieder jemand anderes. Also ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Mich würde schon freuen für den Mick. Auf jeden Fall hat nochmal eine zweite Chance verdient. Und dann müssen wir einfach mal abwarten. Ich glaube auch, dass sich der Audi nicht unbedingt stressen lässt, beziehungsweise sauber, weil ganz ehrlich, man hat ja Zeit. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass ein anderes Team irgendwie einen anderen Fahrer wegschnappt, weil alle anderen Teams haben eigentlich ihre Fahrer. Okay, Red Bull, Alpha Tauri wollte ich sagen, Racing Bulls, die sind vielleicht noch ein bisschen offen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass sie sich bei den Fahrern bedienen werden, die für das Audi-Cockpit in Frage kommen würden. Und von daher, ja, mal abwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann da endlich die Entscheidung kommt. Das dauert irgendwie momentan echt ein bisschen länger, ne? So, also, das ist so ein bisschen die News aus dieser Woche. Und dann wollen wir natürlich über das anstehende Formel 1-Wochenende sprechen. Die Formel 1 ist zurück und zwar in Austin. Eine circa 5,5 Kilometer lange Strecke. Es werden 56 Runden gefahren und die Strecke ist aufgeteilt in 20 Kurven. Man muss natürlich erstmal sagen, es ist eine sehr spezielle Strecke. Wir haben eine lange Gerade im Mittelsektor. Der Anfang ist sehr schnell, also schnelle Kurven. Und am Ende haben wir noch mal mehr so, ja, so einen winkligen Sektor 3. Bedeutet, dass auch die Setup-Arbeit natürlich wieder sehr wichtig sein wird, einen guten Kompromiss zu finden bezüglich Topspeed in der oder auf der Geraden, aber auch genug Downforce für die Kurven, vor allem eben im letzten Sektor. Das wird auf jeden Fall wieder echt spannend sein, denke ich. Und dann haben wir natürlich schon, oder was, dann haben wir natürlich noch was Wichtiges, und zwar ein Sprintwochenende. Und das bedeutet, dass wir schon am Freitag Rennaction haben. Genau, also sehr ja, gute Strecke und auf jeden Fall auch viel Spannung. Bringt übrigens auch immer die erste Kurve mit tatsächlich, sowohl am Start als auch in der Qualifikation. In der Qualifikation kann es zum Verderben werden, wenn es windig ist, weil dann kann es schnell passieren, dass einem das Auto ausbricht, dass man sich verbremst etc. Und das war es dann einfach mit der kompletten Runde. Also das ist auf jeden Fall immer ein Thema. Und ja, aber auch beim Start erste Kurve, wenn alle Autos drauf losschießen, die ist zwar an sich breit gestaltet, aber irgendwie wird es trotzdem immer relativ eng, dass irgendjemand den Notausgang nehmen muss oder ja, irgendwie sich jemand berührt. Genau, ich habe dann auch schon mal wieder Richtung Wetter geguckt. Wie gesagt, immer alles ohne Gewehr, weil Anfang der Woche, you know, kann noch ein bisschen, kann sich auf jeden Fall noch ändern. Aber bis jetzt sieht es vor allem nach eins aus, und zwar nach Hitze. Genau, es sind fast überall oder an jedem Tag tatsächlich um die 30 Grad gemeldet, was für die Teams natürlich auch nochmal eine Herausforderung wird. Das bedeutet viel Sonne, wahrscheinlich auch, dass sich der Asphalt sehr aufheizen wird. Und was wir natürlich auch so ein bisschen im Blick haben müssen, ist Thema Wind. Austin, also die letzten Jahre hatten wir das schon, dass der Wind immer eine zentrale Rolle gespielt hat. Von daher, ja, mal abwarten, wie sehr er in diesem Jahr ja vorhanden sein wird. Sieht man immer ganz gut an dieser Flagge, die da weht. Diese amerikanische Flagge, glaube ich. Oder ist es sogar die Austin-Flagge? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall sieht man das da immer ganz gut. Genau, so, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir darüber, ja, welche Chancen hat, wer am besten aufgestellt ist. Und natürlich gibt es am Ende noch meine Tipps fürs Wochenende. So, willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr weiterhin mit am Start seid. Genau, wie gerade schon angesprochen, wollen wir noch ein bisschen darüber sprechen, wer wie aufgestellt ist, wer ja, dieses Rennwochenende am besten gestalten könnte. Genau, wir haben natürlich wieder unsere vier Teams. Das ist McLaren, das ist Red Bull, das ist Ferrari und Mercedes. Red Bull, McLaren natürlich im WM-Fight, sowohl in der Konstrukteurswertung als auch eben in der ja, Einzelwertung. Lando Norris gegen Max Verstappen. Es sind 52 Punkte Vorsprung. Wenn Norris das noch irgendwie gerade biegen möchte und am Ende ganz oben stehen möchte, dann muss er in Austin mit einem Plus an Punkten rausgehen, meiner Meinung nach, weil sonst war es das eigentlich. Ja, gegenüber Max Verstappen natürlich. Aber natürlich auch Ferrari, die durchaus noch Chancen haben. Klar, Charles Leclerc theoretisch auch noch auf die Einzelwertung vor allem. Aber was da vor allem noch ist, ist Platz 2 erstmal in der Konstrukteurswertung, weil Red Bull, wie gesagt, schwächelt und Ferrari in den letzten Wochen eigentlich ganz gute Ergebnisse eingefahren hat. Und von daher ist da durchaus noch eine gute Chance für die Scuderia. Genau, also das sind so ein bisschen unsere Teams. Mercedes tut sich in den letzten Wochen ein bisschen schwerer, muss man sagen. Es war jetzt nicht komplett schlecht, aber sie tun sich ein bisschen schwerer. Sie fahren jetzt nicht mehr wie vor der Sommerpause wirklich um den Sieg direkt mit, sondern mehr so, ja, um die Top 5 momentan. Aber trotzdem würde ich sie nicht hundertprozentig abschreiben. Genau, aber erstmal ein zentrales Thema ist natürlich, dass wir ein Sprintwochenende haben. Und das bedeutet vor allem eins, die Autos müssen sofort funktionieren. Und das wird auf jeden Fall echt spannend sein zu sehen im ersten Training, welches Auto kommt wie gut klar. Weil nach dem ersten Training muss das Auto erstmal für Sprint, Quali und für den Sprint stehen. Vor der Qualifikation fürs Hauptrennen darf man dann nochmal was verändern. Aber für die Punkte für den Sprint muss das Auto dann stehen. Und das muss dann halt auch so gut funktionieren, dass man halt vorne mit dabei fahren kann, weil sonst verliert man eben wichtige Punkte. Genau, das ist natürlich ein Thema. Und dann haben wir natürlich Red Bull, die wohl mit einem Update an die Strecke kommen werden. Das ist jetzt schon so ein bisschen durchgesickert und wurde eigentlich auch schon teilweise sehr so ein bisschen bestätigt. Die Frage ist natürlich dann, wie groß wird dieses Update aussehen? Und am Ende muss man auch sagen, es ist durchaus eine mutige Entscheidung, weil das Team relativ wenige Daten sammeln wird an diesem Wochenende. Eben nämlich eigentlich nur in diesem Trainingsmodus, also nur im ersten Training. Und wir wissen, dass in der Vergangenheit Red Bull sich mit Updates ein bisschen schwerer getan hat. Siehe Budapest, wo die Updates auch nicht gut funktioniert haben, wo man sie sogar noch abgebaut hat, glaube ich, fürs dritte Training. Von daher. Boah, da bin ich echt gespannt drauf, wie sich Red Bull da anstellen wird mit den Updates, ob die direkt funktionieren werden oder eben nicht. Ich bin mal echt, boah, das finde ich echt mit eines der spannendsten Dinge momentan an diesem Wochenende, zum Freitag hin, wie Red Bull da sein wird. Natürlich auch, wie die anderen Teams da sein werden, weil wir hatten ja zwar diese Pause, aber anders als in der Sommerpause durfte an den Autos weiterhin gearbeitet werden. Also wer vielleicht hat durchaus auch noch ein anderes Team kleine Updates oder sowas mit dabei. Müssen wir mal abwarten. Aber ja, wie gesagt, Red Bull mit einem Update am Start. Mal sehen, wie sich das zeigen wird. McLaren, was natürlich für McLaren spricht, ist einfach, dass die momentan das komplette Momentum auf ihrer Seite haben. Sie haben zwei Fahrer, die konstant vorne mitfahren können. Und ja, wie schon gesagt, Norris muss Punkte gut machen, meiner Meinung nach, wenn er noch in der Fahrer-WM Max Verstappen in irgendeiner Weise gefährlich werden will. Das wird schwierig, glaube ich, aber es ist vielleicht machbar. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wie, weil das müssen schon viele Punkte sein, die er gut machen müsste. Genau, dann haben wir, wie gesagt, Ferrari, die in den letzten Wochen durchaus einen Schritt nach vorne gemacht haben. Sich aber auch trotzdem immer wieder ein bisschen schwerer tun. Ich glaube, der letzte Sektor bezüglich Traktion, winklige Kurven könnte dem Ferrari sehr entgegenkommen. Mal gucken, wie sie das in den anderen Sektoren dann kompensieren können und ob sie dann auch wirklich gefährlich sind für vorne. Aus Sicht von McLaren wäre es tatsächlich schon wichtig, eigentlich, dass Ferrari mit da vorne ist. Klar, sie sollen nicht McLaren die Punkte wegnehmen, aber sie sollen natürlich Red Bull die Punkte wegnehmen. Hier Max Verstappen, dass er nicht auf Platz 2 fahren kann, sondern vielleicht nur auf Platz 3 oder 4, ne? Aus McLaren-Sicht jetzt. Genau. So, und dann haben wir, wie gesagt, noch Mercedes. Die haben sich in den letzten Wochen vergleichsweise eher schwer getan. Selten auf Podium und selten um den Titel, um den Sieg mitgefahren. Trotzdem, wie schon gerade mal gesagt, würde ich die Mercedes nicht komplett abschreiben, weil wir wissen, dass Austin schon eine Strecke ist, der in Mercedes in der Vergangenheit gelegen hat. Letztes Jahr auch Lewis Hamilton auf Platz 2. Er wurde zwar am Ende disqualifiziert, ist aber eigentlich ein gutes Rennen gefahren, muss man sagen. Und von daher muss man die, glaube ich, auch einfach wirklich auf dem Zettel haben. Also, ja, mal abwarten. Momentan sieht es so ein bisschen Richtung McLaren aus. Das kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie gut sind die Updates von Red Bull und wie gut kommen Ferrari und Mercedes klar auf dieser Strecke. Und ja, da müssen wir natürlich mal ein bisschen noch abwarten. Aber bald geht es dann natürlich auch los. Von daher, ja, genau. Also das so ein bisschen dazu. So, und nun würde ich sagen, gibt es zum Abschluss noch meine Tipps fürs Wochenende. Natürlich einmal aufgeteilt in das Sprintrennen und in das Hauptrennen. Übrigens, nur ne, zur Info, Zeiten sind relativ spät, also freitags frühen Abend, also naja, frühen Abend auch nicht, aber abends um 19:30 ist das erste Training. Ich glaube, die Qualifikation für Sprintrennen ist tatsächlich um 11:30 abends. Sprintrennen ist, glaube ich, um 8, Qualifikation fürs Rennen um 0 Uhr und das Rennen ist, glaube ich, auch erst um 21 Uhr. Also auf jeden Fall späte Zeiten für uns hier in Europa. Für vor Ort natürlich eher nicht. Das ist natürlich dann mittags, nachmittags alles. Genau. Also, ich würde sagen, wir starten mit dem Sprintrennen, mit meinem Platz 3. Ich habe tatsächlich Lewis Hamilton auf meinem dritten Platz geparkt, quasi. Ja, ich glaube schon, dass der Mercedes besser zurechtkommen wird, vielleicht als in den letzten Wochen, auch wenn es nicht ganz für vorne reichen wird. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass es für die komplette Renndistanz reicht, aber vielleicht für das Sprintrennen könnte ich mir durchaus ein Podium vorstellen. Ja, deswegen Lewis Hamilton. Dann kommt Charles Leclerc für mich auf Platz 2. Ich glaube schon, dass der Ferrari gute Chancen hat. Deswegen, ja, Charles Leclerc auf Platz 2 und Lando Norris auf Platz 1. Die Frage ist natürlich dann, wo ist Max Verstappen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht wirklich. Ich finde Sprint einzuschätzen momentan bei Red Bull super schwierig, wegen diesen Updates eben. Deshalb müssen wir das echt mal abwarten. Beim Rennen sieht es ein bisschen anders aus. Da glaube ich schon, dass Verstappen in der Lage ist, aufs Podium mindestens zu fahren. Ich habe ihn jetzt mal hier auf Platz 3 gesetzt. Deshalb, ich habe auf Platz 2, ich habe erstmal Norris, weil ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich habe auf 1 Piastri gesetzt. Ich finde es sehr schwierig einzuschätzen, wie Ferrari über die gesamte Renndistanz dabei ist, eventuell, ähnlich wie bei Mercedes. Und die Frage ist dann halt auch wieder mit Piastri Norris. Also ich habe jetzt, wie gesagt, Piastri auf 1, Norris auf 2. Ist natürlich auch wieder Thema Team Order. Eigentlich müssten sie Norris durchlassen, weil er dann viel mehr Punkte gut macht. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob McLaren das macht, wenn es um den Sieg geht. Ich glaube, wenn es um Platz 2 und 3 geht, dann würden sie es mittlerweile machen. Aber bei einem Sieg bin ich mir, wie gesagt, nicht so ganz sicher. Deswegen habe ich es erstmal so gesetzt. Aber durchaus mit der Option, dass vielleicht dann doch nochmal getauscht werden wird. Ja, ich bin gespannt. Mal abwarten. Ich glaube auf jeden Fall, wir können uns freuen. Ich glaube, dass es schon ein Wochenende wird, was auch nochmal so ein bisschen richtungsweisend ist bezüglich der EM. EM. WM natürlich. WM. Genau, wer wie gut auftreten wird, wer in welcher Verfassung ist für die letzten 6 Rennen, die dann echt auch nochmal einiges in sich haben. 2 Triple-Header, also ne, viel los auf jeden Fall. Und von daher, ja, freuen wir uns drauf. Und ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Nach dem großen Preis von Austin. Und dann sprechen wir natürlich über all das, was an der Strecke los war. Und es gibt gleichzeitig die Vorschau auf den großen Preis von Mexiko. Genau. So, also vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.